Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Zwei Drittel FM. Ich bin's Lucky. Wer ist hier noch dabei?
Toni.
Und Philo.
Geht's euch gut, Jungs?
Ja.
Wir haben uns. Danke der Nachfrage.
Mir geht's auch super. Wir haben heute das Thema Haftschaden. Was ist Haftschaden für euch, Jungs? Vielleicht einmal erstmal Philo und dann Toni.
Haftschaden?
Erzähl mal.
Boah, keine Ahnung, das ist schwer zu sagen. Oder ich glaube, ich kann nur mehr drauf sagen, dass ich merke, dass ich einen Haftschaden habe, wenn ich erst so draußen bin. So, weißt du, was ich meine?
Und auf andere bezogen? Hast du bei anderen Leuten gemerkt, dass die sich im Verlauf hier in Haft verändert haben?
Das vielleicht jetzt nicht wirklich. Also das Einzige, was ich gemerkt habe, so Leute sind hier sehr ungeduldig. Also die sind wirklich, ich glaube, das ist ein Haftschaden halt hier drinne, dass man sehr ungeduldig ist, weil man ja sowieso den ganzen Tag und jede Woche auf irgendwas wartet. Ne? Und ja, dass sie halt sehr ungeduldig sind.
Aber jetzt bei Haftschaden, hast du nicht selber so dieses Gefühl, dass du einfach so verblödest?
Ja, okay, gut, Bruder, wenn ich zum Beispiel in Einschluss bin, ich rede mit mir selber, so, ja, da irgendwas Lustiges passiert im Fernsehen und ich tue einfach so, als ob eine zweite Person in meinem Zell ist und rede mit mir selber und frage, ja, hast du es gerade gesehen, der Hurensohn, weißt du, so geht's den ganzen Tag. So.
Aber das mache ich auch immer.
Das ist meiner Meinung nach irgendwo schon ein bisschen so ein Haftschaden, so, weißt du? Du gehst 20 Mal vom Spiegel und keine Ahnung, was du da machst. Der eine macht Schattenboxen, der andere guckt sich einfach nur die ganze Zeit an, so, weißt du, aber das ist auch so eine Sache. So, draußen würde ich niemals 20 Mal ins Bad rein und mich vor den Spiegel stellen. Ja? Aber es sind einfach Sachen, die du hier machst, wenn du nichts anderes zu tun hast und dir einfach so scheiße langweilig ist, dass du anfängst, irgendwelche Sachen zu schreiben, die man vielleicht draußen niemals schreiben würde. Ja? Das sind einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt bestimmt ein paar Verhaltensauffälligkeiten, die man hier so im Knast entwickelt, ne? Aber jetzt aus dem Stegreif, wüsste ich nicht.
Was meinst du, was für Haftschaden sich draußen bemerkbar machen könnten, also wenn du entlassen bist?
Also,
was kannst du dir da vorstellen?
Zum Beispiel, woran ich die ganze Zeit denke, ist der Schlüssel. Wenn ich draußen bin und irgendwie einen Schlüssel höre, ich glaube, ich werde direkt wieder an den Knast denken. So, weißt du, weil hier, du hörst den ganzen Tag nur Schlüssel und irgendwelche Türen zu klatschen und so, würde ich direkt nur an den Knast denken. Keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich auch, wenn ich draußen bin, die ersten 2-3 Wochen reflexartig um 15 Uhr, um 20.30 Uhr und um noch andere Special-Uhrzeiten hier, wo hier was passiert, auf die Uhr gucken und irgendwie ganz kurz denken, ey, habe ich jetzt nicht was zu tun, aber dann merken, dass ich nicht mehr im Knast bin und nichts mehr zu tun habe um eine gewisse Uhrzeit. So, ich glaube, das ist ein großer Haftschaden auch, also. Und ich weiß nicht, wenn ich nächstes Mal auch in den Supermarkt gehe, werde ich auch so geschickt einkaufen, dass ich auch genau auf meine 115 Euro komme, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache vom Haftschaden. Und sonst, ja, ich weiß, ich habe zum Beispiel gestern so dran gedacht, so wie ich so sehr komisch so meinen Bruder rufe. So, weißt du, hier im Knast sagst du ja immer so, du, ey. So, weißt du, und ich weiß nicht, was so die Leute von mir draußen denken, wenn ich die dann so aus Versehen irgendwie so anspreche, so, weißt du, was ich meine? Ja. Weil einfach das hier so gang und gäbe ist und normal ist irgendwie schon. Bestimmt hat Toni noch mehr hier Ideen für einen Haftschaden draußen.
Nee, ich habe einfach nur Angst draußen, dass ich meine Tür nicht abschließe. Weil hier drinnen wird es ja für dich gemacht, weißt du? Hier drinnen gehst du bei Einschuss in deinen Zeller und die Tür ist zu.
Hast du sonst auch immer deine Tür abgeschlossen, wenn du zu Hause angekommen bist?
Nein, nicht wenn ich angekommen bin, aber wenn ich rausgehe. Aber hier so, wenn du jetzt Aufschluss hast und auf Station gehst, das ist natürlich stationsbedingt, aber ja, bei mir sind gute Jungs und wir lassen alle unsere Tür offen. So.
Ja, ich habe zum Beispiel ich konnte früher nie einschlafen, wenn die Tür offen war. Ja, die musste immer zu sein in dem Raum, wo ich geschlafen habe. Ja, und ich weiß jetzt schon, dass wenn ich draußen bin, ich jetzt nur noch mit Tür offen einschlafen kann, weil ich mir das nicht mehr geben kann, dass ich, wenn ich irgendwo schlafe, dass diese scheiß Tür zu ist. Ja.
Aber Lucky, was sagst du so, Haftschaden? Was hast du so in deiner Zeit gesehen, was bei dir anders geworden ist? Ob du verdummt bist oder ob du deine Hemmschwelle runtergegangen ist? Was ist bei dir die Sache?
Ich hab so einen Ordnungswahn hier drin bekommen. So, alles muss an seinem Platz stehen und alles muss ganz genauso stehen und die Stifte müssen alle gerade liegen und auch noch im richtigen Winkel voneinander weg, auch in den gleichen Abschnitten und sowas. Das ist ganz schlimm geworden hier und ich war draußen gar nicht so. Ich war draußen teilweise echt unordentlich.
Ja.
Richtige Drecksau-Bike. Ja, ansonsten lacht man viel schneller hier. Also man schraubt so die Ansprüche runter, ne? Auch an Essen, an sonst was. Auch an Tagen, wo man sagt, okay, heute war ein Bombentag. Ich war vor, letzte Woche war ich am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 21.15 Uhr offen. Und es war für mich ein kranker Tag. Und so draußen, wisst ihr, was ich meine? Es interessiert gar nicht. Man stumpft auch ein bisschen ab. Neulich haben sich zum Beispiel zwei Jungs hier vor einer Werkstatt gehauen. Und ich stand mit Dembe im Raucherbereich und wir haben das gerade gesehen und wir haben uns krank gelacht. Das sah so lustig aus. Ja.
Weißt du, worum es ging?
Ich weiß nicht, die sind aufeinander zugelaufen, wir haben die schon beobachtet, ich kannte beide. Und auf einmal standen die Kopf an Kopf und auf einmal kam von dir so einem langen, richtig dünn, kam so zwei Schwinger, er hat die perfekt getroffen.
Ist der runtergefallen?
Nee, und der kam Meister dazwischen. Ja. Fünf, sechs, sieben Meister haben das gesehen. Ja, keiner hat eine Meldung geschrieben, nix, keiner hatte Bock auf irgendwas. Und ja, sowas ist dann auf einmal irgendwie hardcore lustig und draußen sieht man das und läuft weiter oder wisst ihr, was ich meine? Draußen ist es nichts Besonderes oder aber hier versüßt ihr das den Tag so.
Leider.
Ja, leider. Ja, man ist auch abgeschimpft. Ist ja nicht schön, Gewalt cool zu finden oder so. Oder also finden wir auch nicht, glaube ich, alle nicht.
Ja.
Aber so Sachen bleiben dann einfach im Kopf und dann werde ich mich mit Sicherheit auch noch in knapp 4 Jahren erinnern, wenn ich hier raus bin.
Aber könntest du dir vorstellen, hier drinnen, wenn du irgendwann mal fertig bist mit deiner Strafe und ehrenamtlich arbeiten willst oder keine Ahnung, ob man dafür ein bisschen gefördert wird, aber hier drinnen zu arbeiten, so, um den Jugendlichen zu sagen, ey Jungs, ich war selber 5 Jahre hier, ich hab das alles, was ihr hier denkt und fühlt und euch scheiße behandelt fühlt, so, das habe ich schon lange vor euch durchlebt, so.
Ganz ehrlich, ja, voll. Ich wollte eigentlich damals soziale Arbeit studieren, sogar.
Ja.
Und genau sowas machen, mit straffällig gewordenen Menschen, Jugendlichen arbeiten. Bin jetzt dann selber einer davon geworden, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, was die, also ich habe es bei mir halt im Haus gesehen, ne, die 14-, 15-, 16-Jährigen, die brauchen halt Leute, die selber was zu erzählen haben, ne, die selber was erlebt haben. Und
damit die auch diesen Wow-Effekt haben, damit die, ja, die auch genau. So zuhören und so.
Genau, weil ein Sozialarbeiter kann dir alles erzählen, ne? Okay, der hat das 3 Jahre studiert, okay, keine Ahnung, wovon wo der kommt, okay, vielleicht kommt er sogar aus Neukölln, sonst was, aber der hat keine Ahnung, wovon er so wirklich redet im Normalfall, ne? Also der hat Bücher gelesen, der hat Vorträge gehört, sonst was, ein Praktikum gemacht und sonst was und will dir dann erzählen, warum du das und das nicht machen sollst. Und ich glaube, dass da straffällig gewordene Menschen viel, viel besser arbeiten könnten als der normale Sozialdienst.
Ja.
Wie siehst du das? Könntest du dir sowas vorstellen? Also ich kann mir dich voll gut in so einer Position vorstellen.
Ich könnte mir irgendwann mal vorstellen, hier so ein Vollzugshelfer zu sein, der für bestimmte Insassen, die halt Interesse daran haben und auch Bedarf, einfach mal die jede Woche mal besucht und sagt, hey Jungs, wie geht's euch? Wie läuft's mit den Beamten? Was sind eure Probleme? Wie kann ich euch helfen? Vielleicht habe ich noch ein paar Grauzonen auf Lager, die ich euch sagen kann. So einfach so ein bisschen helfen und ein bisschen mit denen für die Leute da sein, weil wir sind selber in Haft und wir wissen, wie es ist. Wir wissen auch, wie es ist, wenn man nur einmal im Monat oder maximal zweimal im Monat die Familie sieht oder jemanden generell sieht, auf den man sich freut. Mhm. Und ich glaube schon, dass jetzt, wenn wir älter sind und dass hier auch alles verjährt ist und alles, dass es viel Bedarf gibt, auch hier an Jugendlichen, die mal von einem Ex-Knacki oder so Ex-Kriminellen mit ihnen chillen wollen, so, weil die wissen, okay, zum Beispiel jetzt, wenn hier, leider ist es ja hier so mit ein bisschen Rang, in Anführungszeichen, wenn du jetzt 5, 6 Jahre bekommen hast, 10 Jahre bekommen hast, sagen die anderen, boah, krass, der hat krass Strafe bekommen, der hat das und das gemacht, so. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann kommst so und sagst, Jungs, ich saß selber hier in 5er so, und da sind dann Jungs, die vielleicht 2 Jahre verurteilt wurden und so, ich glaube, denen kannst du schon sehr viel helfen dadurch. Dass du auch so eine Person bist, die das alles selber erlebt hat, die diesen Frust, den die Leute haben, selber, den du selber in deiner Zelle hattest und so. Ich glaube, die können schon ein bisschen mehr helfen als vielleicht ein Sozialarbeiter, der deine Berichte schreibt.
Ja, ich finde es allein schon voll krass, so den Einschuss zu kennen. Ne? Bei uns, also in meinem alten Haus, hat Herr P***, das piepsen wir, aber kennst du ja, ne?
Ja.
Hat Herr P***, sich mal in eine Zelle einschließen lassen, Schlüssel abgegeben, Handy abgegeben, Funke abgegeben, alles abgegeben. Nach einer halben Stunde ist der auf Fahne, holt mich sofort hier raus.
Ja.
Er hat es nicht geschafft. Und ich finde allein diese
Erfahrung
ist extrem wichtig, so um den Umgang mit den Jungs eben zu verstehen. Und das würde ich mir zum Beispiel voll wünschen für die Beamtenausbildung, dass die verpflichtend 2-3 Stunden irgendwie da durchhalten müssen.
Wenn oder
die
eine
die
Woche.
Auch, ja.
Eine
ja,
Woche einfach mal Knastalter.
Ja. Und ich glaube, das wäre sehr wichtig, um einfach auch ein Verständnis für uns zu erzeugen. Dann wüssten die auch, was passiert, wenn die jetzt sagen, okay, 5 Tage Einschuss, okay, 7 Tage Einschuss. Oder wie bei dir, okay, du bist die nächsten 2 Monate, bist erstmal zu, weißt du?
Ja.
Und ja, sowas fände ich sehr wichtig. Meinst du, wir brauchen mehr Psychologen und Betreuung für die Jungs hier in der Anstalt?
Jein, also die Jungs müssen es ja auch wollen, weißt du? Zum Beispiel damals war es ja bei mir auch Therapie und so. Ich wollte nie einen Therapeuten haben, ich wollte nie eine Therapie machen und sowas. Mittlerweile bin ich aber reifer geworden und habe auch gemerkt, hey, das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern das ist auch was Gutes und das ist auch was Positives. Und das ist jetzt nicht nur so, dass nur Schwache jetzt einen Therapeuten nehmen oder Leute, die am Ende sind oder so, sondern das hilft einem einfach. Das hilft einem auch draußen, denke ich. Und man könnte schon hier mehr Therapeuten haben, aber man muss auch offen dafür sein. Weil heute, es gibt ja, du weißt selber, diese Vorurteile so, nee, ich gehe doch nicht zum Therapeuten, ich gehe doch nicht zum Psychologen, ich bin doch nicht krank und so. Aber wenn wir mit diesen Vorurteilen aufhören, glaube ich, würde das hier sehr, sehr vielen gut tun und auch, weil die noch jung sind hier.
Wie siehst du das hier mit den Beamten? Ich habe ja gerade das schon ein bisschen angerissen, das Thema.
Ja.
Findest du, die haben hier ein Verständnis für unsere Situation? Findest du, vor allen Dingen, es gibt ja in jeden Häusern Leute, die psychisch jetzt nicht so stabil sind. Erkennen die Beamten das? Was ist deine Meinung dazu?
Also ich kann nur von meiner Erfahrung in mein Haus sprechen und bei mir ist es wirklich so, es gab schon Fälle, da hatten Insassen jetzt hier auch vor kurzem beim Erdbeben in der Türkei und so Familienangehörige verloren oder andere Insassen, die deren Vater verstorben ist oder deren Frau oder deren Mutter oder generell einfach Familienmitglieder und da sind die Bediensteten bei uns wirklich, also die sind wirklich super Leute, die helfen ein, die sind mit ein, die machen alles, was die können. Die lassen dich dann zum Beispiel auch, wenn die wissen, okay, der ist mit dem Insassen jetzt super, zum Beispiel jetzt Lucky und Toni verstehen sich super, dann gehen die zu Lucky und sagen, hey Lucky, willst du nicht mal heute Nacht bei Toni schlafen?
Krass.
Kannst du nicht Stroh spenden und so, denen geht's gerade scheiße. Und das gab's schon auch bei uns Wochen, also über Wochen. Das ist eine
Echt,
Not-
ja?
Genau, ja. Ich war auch 2 Monate in der Notgemeinschaft mit einem alten Insassen hier. Der hatte sehr Probleme, weil bei ihnen mehrere Familienmitglieder gleichzeitig gestorben sind beim Erdbeben in der Türkei. Und das ist halt, also da merkt man schon, die Bediensteten bei uns haben schon so, das sind schon sehr, sehr mitfühlende Menschen auch. Zum Beispiel auch, wenn du im Einschuss bist und so, die machen dann mal dein Tier auf und sagen, und nach 2-3 Stunden, ich habe ja den Toni vergessen zuzumachen. So. Oder die geben dir jeden Tag trotzdem Essen rein von den Jungs und so. Bei uns im Haus ist es schon, also wir sind schon sehr, sehr dankbar über die Bediensteten, sind wirklich sehr nett, versuchen auch alles zu machen. Natürlich manchmal ist man auch sauer und sagt, ja, der A-Punkt, der Punkt, der nervt mich gerade oder so. Aber das ist letztendlich auch deren Job, die müssen dich auch manchmal nerven und auf Trab halten und so. Und von daher kann ich nur Gutes sagen von meinen Bediensteten und von meinen Sozialarbeitern im Haus.
Als du in dieser Notgemeinschaft warst, da warst du ja so der Therapeut, der Sozialarbeiter, der Ansprechpartner für alles so, ne? Wie war das so?
Ich bin dir ehrlich, also ich will nicht lügen. Es wurde auch, also viele Bedienstete und auch, es ist bis zur Anstaltsleitung gegangen und die haben sich sehr gefreut, weil es ja auf einen längeren Zeitraum auch war. War ja jetzt nicht nur ein paar Tage und so und war schon anstrengend auch. Weil du musst dir vorstellen, ich mache Ausbildung, ich mache hier auch 1000 Sachen und muss auch wirklich jeden Tag auf Trab sein. Dann, wenn du mit jemandem bis 2-3 Uhr nachts redest und wach bist und so, ist es schwer, am nächsten Tag um 6 Uhr aufzustehen und fit zu sein für die Arbeit oder für die Schule. Aber also ich denke, von uns allen jetzt hier, die hier im Podcast sind, ich glaube, keiner von uns hätte da Nein gesagt oder hätte irgendwie was anderes vorgezogen, weil es einfach ein guter Freund war und ja, was willst du machen? So, ich bin sehr mitfühlend, ich bin ein sehr mitfühlender Mensch, weißt du?
Ja.
Und letztendlich, wenn du gerade bei dir große Scheiße passiert ist, dann versuche ich alles, um dich lachen zu bringen, um dich vielleicht ein bisschen andere Gedanken zu bringen, dass du es einfach verkraftest und auch ein bisschen wieder zur Normalität zurückkommst, dass du wieder weißt, okay, morgen versuche ich mal wieder arbeiten zu gehen, morgen versuche ich mal wieder das, morgen versuche ich mal wieder jenes, weil wir haben alle nur eine beschränkte Zeit und würde die bei uns allen auf der Stirn stehen, wären wir alle Engel und niemand wäre straffällig. So, weil jeder wüsste, okay, ich habe nicht mehr so lange und ich will ein guter Mensch sein. Wir wissen es leider nicht, deswegen müssen wir alles dafür tun, um einfach bessere Menschen zu werden, Tag für Tag.
Sehr, sehr schöne Schlussworte, Toni, mein Lieber. Wir haben es auch schon wieder geschafft. Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für die offenen Worte. An die, die sich wundern, Fido ist zwischendurch zur Fußball-AG gegangen. Der ist jetzt am Bolzen. Und jetzt kommt noch ein Lied mit Dembe Mombasa und J-Lo. Geiles Ding geworden. Viel Spaß damit. Und im Anschluss hört ihr mich nochmal im Gespräch mit einer Psychologin hier aus der Anstalt. Bis später.
Schüssel krachen. Ich lauf und hoff, ich schalt's aus. Schlüsselrasse holt mich aus meinem Albtraum. 23 Stunden am Tag in der Zelle. Reiß meine Wunden auf, schlag mich, gib mir Schell. Der Krach in der Nacht hält mich wach, so wie Touch. Krass, was der Knast mit mir macht, so viel Hass. Es ist schlimm ohne Form, totale Isolation. Hör auf die Stimmen der Dämonen, die in mir wohnen. Das ist kein Penthouse mit Dachgarten.
Man komm ich endlich raus, nachatmen.
Flipp ich endlich aus, so viele Klappspaten.
Sehen so Gangster aus, die wirklich Mast haben.
Krieg am Fenster Applaus von diesen Bastarden.
Man komm ich endlich raus, nachatmen.
Flipp ich endlich aus, so viele Klappspaten.
Man kennt sich aus, ist Haftschaden.
Haftschaden. Hier irgendwo musst du viel Kraft haben. Haftschaden. Haftschaden. Rasten aus in diesem Saftladen. Haftschaden. Haftschaden. Viele, die's draußen nicht geschafft haben. Haftschaden. Haftschaden. Tee austrinken, abwarten. Haftschaden.
Psychose. Mit Kopf gegen Wandschlag. Neurose. Viel zu oft Target des Anklagen.
Mimose. Viel zu soft für harte Ansagen. Überdosis. Hoffentlich kein Krankenwagen. Henne im Kreis, wirkt mich im Spiegel. Kenne den Preis, fühl keine Liebe. Wenn er zu weiß, würde gern fliegen. Hände voll Schweiß, sprüh keine Riede. 8 Quadratmeter paranoid. Nass und ein Straftäter, schlafendes Spiel. Noch wach, ein Tag später Nase, sie trieft. Knast, was sagt jeder Warte?
Das ist kein Penthouse mit Dachgarten.
Man komm ich endlich raus, flach atmen.
Flipp ich endlich aus, so viele Klappspaten.
Sehen so Gangster aus, die wirklich Macht haben.
Krieg am Fenster Applaus von diesen Bastarden.
Man komm ich endlich raus, flach atmen.
Flipp ich endlich aus, so viele Klappspaten.
Man kennt sich aus, ist Haftschaden.
Haftschaden. Hier irgendwo musst du viel Kraft haben. Haftschaden. Haftschaden. Rasten aus in diesem Saftladen. Haftschaden. Haftschaden. Viele, die's draußen nicht geschafft haben. Haftschaden. Haftschaden. Tee austrinken, abwarten. Haftschaden. Haftschaden. Hier irgendwo musst du viel Kraft haben. Haftschaden. Haftschaden. Rasten aus in diesem Saftladen. Haftschaden. Haftschaden. Viele, die's draußen nicht geschafft haben. Haftschaden. Haftschaden. Tee austrinken, abwarten.
So, wir befinden uns jetzt in einem Gruppenbetreuerbüro im Haus 5. Ich sitze hier mit einer Psychologin. Sie kann sich ja vielleicht selbst vorstellen.
Genau, mein Name ist Anna Emmerling und ich arbeite im Haus 5 im Strafhaftbereich. Passend hört man schon das Telefon im Hintergrund.
Wie lange arbeiten Sie hier schon?
Ich arbeite jetzt seit fast 2 Jahren in der Jugendstrafanstalt und war vorher bei den Erwachsenen in Tegel und in Plötzensee.
Wir haben ja heute das Thema Haftschaden. Wir haben uns darüber schon intensiv unterhalten in unserer Gruppe. Wir haben ein paar Fragen für Sie vorbereitet, die würde ich mal mit Ihnen durchgehen. Unsere erste Frage wäre, vielleicht erstmal zum Einstieg, wie würden Sie Haftschaden überhaupt definieren?
Zum Glück war ich ja ein bisschen vorbereitet und habe nochmal überlegt, Haftschaden. Ich würde denken einmal, dass man natürlich in der Haftzeit irgendwie ein bisschen komisch wird, vielleicht sehr strukturiert ist, vielleicht aber auch genau das Gegenteil, sich total gehen lässt oder dass man eher so rückzügig ist und mit gar keinem mehr was zu tun haben möchte. Und dann denke ich aber auch an die Männer, die ganz lange Haftstrafen, sicher auch Frauen, ich habe aber nur mit Männern gearbeitet, die einfach viele, viele Jahre Haftstrafe verbüßen mussten und dann der Weg nach draußen für die total schwierig war. Viele hatten zum Beispiel verpasst, dass man ein Handy jetzt draußen nutzt. Oder wie zieht man eigentlich eine Fahrkarte an diesen BVG-Automaten? Und das ist für die alles total überfordernd gewesen. Und manchen ist dann auch der Weg in die Haftanstalt zurück lieber gewesen, als die Freiheit auszuhalten, wo alles wieder möglich war, wo man aber auch auf sich selber, da musste man alles wieder für sich selber regeln. Und ich glaube, so ein bisschen, das wäre schon ein sehr gravierender Haftschaden, wenn es so schlimm ist, dass man die Freiheit nicht über das Gefängnis stellen kann und möchte, wenn man sich in Freiheit nicht mehr aushält. Und so kleinere Sachen, die hier passieren, sind, glaube ich, manche werden mir ja so super ordentlich. Das würde man sagen, das ist fast so ein bisschen Zwang. Aber das hilft auch. Überall da, wo es irgendwie unsicher ist und wo man einfach irgendwie sich anstrengen muss, um bei sich zu bleiben und stabil zu bleiben, hilft es, wenn alles seine Ordnung hat.
Was ist so der schlimmste Haftschaden gewesen, den Sie bisher gesehen haben in Ihrer Laufbahn?
Ich glaube, es gab verschiedene. Es gab einmal die Situation, dass jemand gar keinen Kontakt zu den Mitarbeitern mehr haben wollte. Der ist eigentlich gar nicht aus seinem Haftraum rausgekommen, hat nur im Bett gelegen, wollte sich nicht mehr pflegen, also keine Körperhygiene mehr durchführen, wollte nicht mehr essen und wollte eigentlich gar nichts mehr. Der war ganz schwer depressiv. Und er war natürlich auch suizidal. Er wollte irgendwie das Leben nicht mehr. Genau, und das ist ja das Schwierige dann auch, keine wirkliche Möglichkeit, das zu erleichtern. Wir können ja nicht sagen, okay, Ihnen geht es jetzt so schlecht, wir machen Ihnen jetzt die Türen auf. Ne? Das fand ich sehr schlimm. Dann natürlich aber auch die Fälle, die entlassen sind, die draußen eine kleine Wohnung gefunden haben, natürlich noch Bewährungshelfer und besuchen müssen, aber die dann lieber in die Haftanstalt zurück wollen, die wirklich extra eine kleine Straftat begehen, damit sie wieder in diese schützenden Gemäuer zurück können. Das fand ich sehr befremdlich, aber über die Jahre kann man das dann immer irgendwie besser nachvollziehen. Und das, finde ich, ist eigentlich der schlimmste Haftschaden. Oder aber ein Haftschaden, wie ich schon beschrieben habe, und wo es dann wirklich dazu kommt, dass Menschen sich auch das Leben nehmen.
Wie würden Sie in dem ersten Fall, bei dem Sie beschrieben haben, dass der Inhaftierte nicht mehr aus seiner Zelle raus wollte, nur noch geschlafen hat und keinen Kontakt mehr zu irgendjemand will, wie kann man auf so einen Menschen noch irgendwie positiv einwirken? Was wäre da Ihre Vorangehensweise?
Ich glaube, also man muss auf jeden Fall versuchen, an den Menschen noch heranzukommen. Man darf nicht sagen, okay, jetzt will er nicht mehr, also lassen wir ihn jetzt irgendwie ganz für sich. Es ist wichtig, dass wir immer wieder den Kontakt suchen, Gespräche anbieten, um ihn nochmal irgendwie zu motivieren, nochmal rauszukommen, nochmal einfach ein bisschen am Leben teilzunehmen. Und so ein bisschen ist ja auch das, was quasi präventiv für einen Haftschaden wäre. Viele von Ihnen haben ja auch nicht von Anfang an Lust, mit uns irgendwie zusammenzuarbeiten. Da ist es quasi an uns allen, alle, die als Gruppenleiter arbeiten, alle, die als Psychologen in irgendeiner Weise tätig sind, wir müssen versuchen, irgendwie mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und auch wenn sie erstmal sagen, gar keinen Bock, will ich nicht, keine Lust mit der Justiz oder irgendjemandem da zusammenzuarbeiten, da müssen wir trotzdem dranbleiben. Wir müssen trotzdem versuchen, dass sie vielleicht doch irgendwann einwilligen und mit uns sprechen. Das würde ich als allererste Aufgabe und auch als den besten Schutz vor einem Haftschaden sehen, wenn sie hier auf Leute treffen, denen sie dann doch ein Stück vertrauen können, auch wenn es Gefängnis ist.
Wir haben letzte Woche auch noch darüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass wir zwar in der Haft älter werden, aber im Kopf irgendwie gleich bleiben. Wir haben darüber gesprochen, dass man Sachen, die man hier drinnen lustig findet und die Sachen dann irgendwie den Freunden draußen erzählt, die sich fragen, was mit einem nicht stimmt. Ist das normal, dass man sich im Kopf vielleicht nicht so weiterentwickelt wie draußen?
Ui, ich glaube, wir sind ja auch ein ganz besonderes Setting hier. Und den Humor, den Sie hier miteinander teilen, den können die anderen draußen ja schon gar nicht so richtig verstehen. Da ist schon mal das erste Problem. Und wir bieten Ihnen natürlich auch nicht so viele Reize wie draußen. Ne? Also Sie sind ja schon immer irgendwie unter so einer Käseglocke hier, in der Sie sich weiterentwickeln, aber vielleicht auch nicht die Verantwortung so stark schon übernehmen müssen, wie das dann draußen der Fall ist. Ich glaube, Ihnen gelingt es dann relativ schnell, Sie sind aber auch natürlich völlig berechtigt, hier auch noch einfach jugendlich zu sein und sich die Zeit, die sie hier verbringen müssen, wohl oder übel, doch irgendwie auch noch mit Humor, wenn es aber auch eher sicher so ein schwärzerer Humor ist, zu vertreiben, als jetzt Menschen von draußen das verstehen können.
Wie verändern sich Menschen in Haft?
Also ich würde sagen, dass Menschen sich über die Haftzeit auf jeden Fall verändern. Zum einen ist es ja was, was wir fordern. Draußen sind Straftaten passiert, draußen sind Grenzen nicht eingehalten worden gegenüber anderen Menschen. Das soll und muss sich ja verändern. Auf der anderen Seite ist aber auch eine Inhaftierung ein ganz außerordentlich belastendes Ereignis. Ganz egal, wie man ist, wie alt man ist. Man wird von seiner Familie getrennt, von seinen Freunden getrennt. Und man wird also auch, das ganze Leben ist ja plötzlich reglementiert. Und man kommt ja auch nicht in eine nette Umgebung, sondern es ist eher so, ich würde mal sagen, so ein bisschen Haifischbecken. Man muss sich bei uns hier ja auch sehr beweisen. Und da können einige Personen besser mit umgehen und andere schlechter. Aber es gibt immer Phasen im Vollzug, in denen man aufgeben möchte, in denen man nicht fassen kann, dass so eine lange Strafe vollstreckt werden soll. Es gibt immer Phasen, in denen man sehr traurig ist. Und traurig erleben wir ja in Haft dann eher Wut. Viele sind traurig und enttäuscht und verzweifelt. Was wir aber hier sehen, ist dann eher aggressives Verhalten, Schlägereien oder auch Wut uns gegenüber, was irgendwie auch verständlich ist, wenn man für die Trauer hier noch keine Worte hatte.
Sagt Frau Emmerling, Psychologin in der Jugendstrafanstalt Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Emmerling. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei bei uns bei 2/3 FM. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank an die Sponsoren Just Music,
Thomann,
Zoom Deutschland,
Podcaster.de,
National Hoodlum,
GIK Acoustics und
No Boundaries.